Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Fabian Busch liest die dritte von 13 Folgen aus Alina Bronskis Roman Pi mal Daumen. Oskar, der 16-jährige Ich-Erzähler des Romans mit ausgeprägter Mathebegabung und autistischen Zügen, ist elektrisiert von seinem ersten Semester. Seine wohlhabenden Eltern haben ihm eine Wohnung in Uninähe eingerichtet und alle denkbaren Hindernisse aus dem Weg geräumt. Eine Hausmeisterin guckt nach ihm, damit er nicht unter die Räder kommt. Jetzt muss er nur noch Daniel Johansson von sich überzeugen, den Professor, den er seit seiner Kindheit bewundert. Ihm wird klar, dass Mitstudentin Moni, die er in ihrer Bluse im Leopardenlook zunächst für eine Frau aus der Kantine hielt, den Professor aus ihrer Vergangenheit kennt. Seit wann und woher, verrät sie allerdings nicht. Doch wie Johansson ist sie 53 Jahre alt und im Gegensatz zu Menschen lügen Zahlen nicht.
Allmählich dämmerte mir, dass Moni Kozinski ein Leben außerhalb der Uni haben musste. Dieses Verständnis aufzubauen fiel mir schwerer, als seinerzeit die partielle Integration zu erlernen. Als ich noch klein war, war ich überzeugt davon gewesen, dass Menschen, sobald sie aus meinem Blickfeld verschwanden, erstarrten wie ausgeschaltete Roboter. Ich war davon ausgegangen, dass sie hinter einer Art Bühne darauf warteten, meine Welt wieder zu betreten und erst dann wieder aktiv zu werden. Inzwischen hatte ich eine Ahnung davon, dass es mehr als meine Aufmerksamkeit bedurfte, um Personen lebendig zu machen. Trotzdem sprengte es meine Vorstellungskraft, dass jeder einzelne von ihnen ein eigenes Leben, eine Familie, vielleicht Bücher und Haustiere hatte und eventuell sogar über ein Wissen verfügte, das ich nicht besaß. Es machte mich unruhig, dass es Zeiten gab, in welchen Moni weder an der Uni noch im Café war. Ich wollte nicht zu direkt sein, daher fragte ich sie bei nächster Gelegenheit diplomatisch, ob sie in ihrer Abwesenheit irgendwelchen Hobbys nachgehe. Sie reagierte mit einem Lachanfall. »Sicher, Kleiner. Erst Yoga, dann Fechten«, sagte sie. »Und wenn ich nicht gleich auf eine Nachricht antworte, dann meditiere ich gerade.« Kein Wunder, dass sie kaum Zeit für die Uni haben. Das war ein Spaß. Sie wurde wieder ernst, jedenfalls so ernst, wie es ihr überhaupt möglich war. »Lass es mich mal so formulieren. Habt ihr eine Putzfrau zu Hause?« »Natürlich, Frau Berdajewa.« »Und hattet ihr eine Kinderfrau, als du klein warst?« »Josephine«, sagte ich. »Und wer kocht bei euch?« »Mein Vater kocht gern«, sagte ich. »Aber er hat selten Zeit. Frau Berger, das ist die Haushälterin, kocht häufig.« »Und warst du jemals im Kindergarten?« »Selten«, sagte ich. »Wer hat dort gekocht?« »Die Köchin. Wer sonst?« Langsam wunderte ich mich über das Verhör. »Dann stell dir das jetzt mal so vor. Ich bin manchmal Frau Berdajewa und manchmal Frau Berger. Und in meiner Freizeit bin ich diese Köchin im Kindergarten, deren Namen du dir nicht einmal gemerkt hast. Sie hieß Mariana«, sagte ich. »Aber ich verstehe nicht, was sie mit ihrer Abwesenheit zu tun hat. Denk halt nach. Es ist nicht so schwer.« Sie wartete auf irgendwas, und ich wartete, dass sie weiterredete. Sie seufzte. »Ich habe mehrere Jobs, Kleiner.« »Ich würde mich auf einen beschränken«, sagte ich. »Warum arbeiten Sie nicht in Vollzeit? Zum Beispiel bei einem Discounter. Dort gibt es gute Sozialleistungen und übertarifliche Bezahlung. Oder Sie gehen in die Pflege. Dort werden händeringend Mitarbeiter gesucht.« »Ich kann keinen Schichtdienst«, Moni deutete mit dem Kinn auf den schlafenden Kevin in ihrem Arm. »An der Kasse kann ich mit etwas Glück sitzen, wenn ich 70 bin, wenn Püppi nicht noch einmal nachlegt. Vielleicht habe ich dann sogar einen Abschluss in Mathematik.« »Mit einem Abschluss in Mathematik können Sie überall sitzen«, sagte ich. »Aber Sie werden keinen erreichen.« »Glaubst du nicht an mich?« »Natürlich glaube ich nicht an Sie. Ich glaube an fast niemanden, aber am wenigsten an Sie.« »Hältst du mich für so doof?« Ich lauschte in mich hinein. »Sie werden lachen, aber ich halte Sie nicht für besonders doof. Ich halte Sie für ineffizient.« Moni blinzelte. »Wie soll ich es deiner Meinung nach besser machen?« »Hab ich doch schon oft erklärt. Sie müssen Ihr privates Umfeld optimieren, wenn Sie weiterkommen wollen. Ihre Familie behindert Sie offensichtlich. Warum verlassen Sie sie nicht einfach?« Moni schien kurz darüber nachzudenken. »Hast du noch eine andere Idee?« »Ich mach mir Gedanken«, versprach ich. Der ganze Hörsaal beobachtete interessiert, wie Moni immer wieder ihre Taschen umpackte, wie zwischen bunt gemusterten Wechselklamotten in winzigen Größen alte, zerfledderte Lehrbücher zum Vorschein kamen, die sie aus der Bib ausgeliehen oder auf irgendeinem Flohmarkt gefunden hatte. Ich erkannte die Lektüren teilweise nicht wieder, obwohl ich das gleiche Lehrwerk im Regal und zusätzlich in elektronischer Version auf dem Tablet hatte. Wenn ich die 26. aktualisierte und verbesserte Auflage besaß, hatte Moni bestenfalls die dritte mit einem Umschlag aus den 70er Jahren. Manchmal nahm ich mir einen ihrer alten Schinken, um ihn mit meiner nagelneuen Ausgabe zu vergleichen. Und, fragte Moni dann, ist meine Mathematik veraltet? Hieß die Wurzel aus minus 1 vor 30 Jahren anders? Irgendjemand lachte. Irgendjemand lachte ständig über einen Spruch von ihr. Wenn ihr ein Kugelschreiber oder ein Schnuller herunterfiel, gab es immer einen Kommiliton, der sich danach bückte. Ein paar Mal passierte es, dass Moni mich zu Beginn einer Vorlesung fragte, ob es okay wäre, wenn sie sich ausnahmsweise woanders hinsetzte, weil neben mir nicht genug Platz für Jonathan, Annalena oder Sunji sei, die ihr gerade zuwinkten. Was sollte ich auch dagegen haben? Ich war zufrieden, wenn sie da war, nicht etwa, weil mir etwas an ihrer Anwesenheit lag oder weil ich gern im Winter in einer Fliederwolke stand, sondern weil meine Investition in ihre Ausbildung dann etwas weniger vergeblich war. Und als ich einmal mitten in der Vorlesung zur Toilette ging und später in den Hörsaal zurückkehrte, sah ich Monis kleinen Kevin auf dem Arm von Professor Herbst, der gerade mit der freien Hand den Algorithmus zum Berechnen der jordanischen Normalform einer Matrix aufschrieb. Moni saß am Rand der zweiten Reihe und sah verlegen aus. »Der Kleine ist aufgewacht und hat angefangen zu weinen. Da hat er ihn mir einfach abgenommen«, flüsterte sie, als ich mich neben sie setzte. »Ich fühle mich furchtbar. Schau, Keanu wischt gerade seine Pfötchen an dem Professor ab. Das geht doch nicht, Kleiner. Was soll ich tun?« Ich hatte ihr bereits mehrere gut umsetzbare Vorschläge unterbreitet. Das Kind zu Hause lassen, selber dort bleiben, Aufgaben an bezahlte Kräfte delegieren. Ergänzend sagte ich jetzt, manche bekommen vom Jobcenter eine Umschulung bezahlt. Damit hatte jedenfalls unsere ehemalige Haushälterin Frau Perugio ihre plötzliche Kündigung begründet, was meine Eltern ziemlich überrumpelt hatte. Sie hätten gern etwas mehr Vorlauf gehabt, hatten aber natürlich dennoch alles Gute gewünscht. Ich kam in die Mensa mit, obwohl ich ahnte, dass Moni dort das Kind füttern würde. Ich saß leicht abgewandt, während Moni Kartoffelpüree in Kevins aufgesperrten Mund schaufelte. Deswegen sah ich ihn zuerst. »Daniel Johansen«, sagte ich laut und rutschte fast vom Stuhl. »Oh«, sagte Moni mit einer fremdklingenden Stimme, »wie klein die Welt ist.« Das war natürlich eine alberne Bemerkung. Es war das erste Mal, dass ich Daniel Johansen außerhalb des Fachbereichs sah. Wahrscheinlich war er ebenfalls nur aus Höflichkeit in die Mensa mitgekommen, denn gerade folgte er Professor Herbst zur Salatbar. Er selbst hatte nur eine Flasche Mineralwasser in der Hand. Es war schwer zu glauben. Niemand achtete darauf, wer sich hier gerade in die Warteschlange an der Kasse einreihte. Kein Mensch drehte sich nach Daniel Johansen um. Die Mensa war von Geisteswissenschaftlern, Pädagogen und anderen Pseudo-Akademikern bevölkert. Einmal war ich sicher gewesen, in der Menschenmenge Mr. Browns grau gesprenkelten Lockenkopf zu erkennen. Im Gegensatz zu mir liebte er Mensen und als er mich einmal zur Sommeruni begleitet hatte, verbrachte er die meiste Zeit damit, die Desserts zu testen, obwohl ich in einer Vorlesung über lineare Gleichungssysteme saß. Das Thema sei für einen alten Mann nicht mehr inspirierend, entschuldigte er sich. Ich hatte mich getäuscht. Die grauen Locken gehörten einer germanistisch wirkenden Frau, die bestimmt noch nichts von einem Binomialkoeffizienten, geschweige denn von der Fields-Medaille, gehört hatte. Herbst trug sein vollbeladenes Tablett an uns vorbei und drehte sich plötzlich um. Irgendetwas passierte mit seinem Gesicht. Erst machte ich mir kurz Sorgen, dann begriff ich, es war seine Art zu lächeln. »Ist hier noch frei?«, fragte er. Moni nickte mehrfach und schob den Kinderwagen aus dem Weg. »Aber klar, Professor, hier.« »Setzen Sie sich doch.« »Sie müssen mich nicht Professor nennen«, sagte Herbst, nachdem er das Lächeln dankenswerterweise wieder eingestellt hatte. »Ich nenne Sie ja auch nicht Studentin.« »Ach, tun Sie das ruhig. So etwas hat noch keiner zu mir gesagt. Alle nur so Moni Moni.« »Sehr erfreut.« Herbst stellte das Tablett ab, sah sich suchend um und winkte. »Daniel, hier!« Daniel Johansen näherte sich mit seiner Flasche Mineralwasser. Ich schob den vermaledeiten Kinderwagen mit dem Fuß weiter zur Seite. Er stand immer noch im Weg und musste jeden irritieren, der in Gedanken gerade in der Entendimension war. »Setz dich doch«, Herbst deutete mit der Gabel auf den vierten freien Stuhl. Und dann passierte das, wovon ich fast genauso lange geträumt hatte, wie davon, dass einmal ein Theorem nach mir benannt würde oder vielleicht sogar eine Zahlenmenge. Der berühmteste Mathematiker Deutschlands setzte sich fast freiwillig an unseren kleinen, viereckigen, mit Kartoffelpüree und Ketchup bekleckerten Plastiktisch. Ich hatte mir diesen Moment ganz anders vorgestellt. In meiner Fantasie hatte ich mich vorab durch die Bücher gearbeitet, die Daniel Johansen verfasst oder herausgegeben hatte. Ich hatte zwei davon bereits in meiner Wohnung im Regal stehen, aber sie warteten noch darauf, dass ich in der Gruppentheorie weiterkam, wofür ich noch die Vorlesung Algebra und Zahlentheorie brauchte, die allerdings erst im kommenden Sommersemester angeboten werden würde. Eigentlich hatte ich geplant, Johansen das erste Mal bewusst in einem Seminar zu begegnen. Ich hatte das Vorlesungsverzeichnis durchsucht und nichts von ihm gefunden. Aber früher oder später musste es soweit sein. Er war schließlich Professor und würde irgendwann eine Lehrveranstaltung anbieten müssen. Ich würde sofort und ohne Kompromisse daran teilnehmen, ohne Rücksicht darauf, welche Fachsemester zugelassen wären. Bis dahin wollte ich alles tun, um mitreden zu können. Spontane Begegnungen beim Mittagessen ohne einen festgelegten Ablaufplan oder zumindest ein vorgegebenes Thema waren nicht meine Stärke. Und so saß ich da, trommelte ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch und suchte hektisch nach einer Möglichkeit, mich zu äußern. Moni tat nichts, um mir zu helfen. Sie fütterte das Kind und hörte Herbst zu. Herbst erzählte von dem dreibeinigen Hund, den er als Kind besessen hatte. Daniel Johansen schaute Moni ein wenig zu lange aus zusammengekniffenen Augen an, als würde er bei einem Sehtest schummeln. Dann drehte er sich zu mir. »Und was nehmen Sie hier so zu sich?«
»Kamillentee«,
sagte ich.
»Das Mineralwasser ist zu empfehlen.«
Er schraubte seine Flasche auf und trank zum Beweis einen Schluck.
»Aus welcher Quelle?«,
fragte ich.
»Elisabethin«,
er zeigte mir das Etikett. Ich zeigte ihm im Gegenzug das Papierchen, das am Faden meines Teebeutels hing. »Das hier würde ich allerdings nicht empfehlen.«
»Danke für den Hinweis. Wie gefällt Ihnen das Studium bislang?«
»Es ist furchtbar«, sagte ich, bevor ich es mir besser überlegen konnte. »Ich hatte es mir ganz anders vorgestellt. Ich habe mich darauf gefreut, seit ich 6 Jahre alt bin, aber es ist einfach schlimm.« Jetzt schauten mich 3 Augenpaare an, Monis und Herbsts betroffen, Johansens peinlich berührt.
»Das geht wahrscheinlich jedem so, Kleiner.«
Monis Hand wanderte über den Tisch und legte sich auf meine, bevor sie sich rasch zurückzog.
»Du schaust das Übungsblatt an und denkst, es ist chinesisch. Nein, das wäre noch zu einfach. Du denkst, das ist außerirdisch. Kein Mensch könnte sich diese Zeichen und diese Fragen ausdenken. Du brauchst erstmal Stunden, um überhaupt zu verstehen, wonach in der Aufgabe gefragt wird. Ich kenne hier niemanden, dem es zu Beginn anders geht.«
»Ich kenne hier überhaupt niemanden«, sagte ich.
»Du kennst mich?«
»Sie zählen nicht.« Ich musste sofort aufhören zu reden. Sonst würde noch etwas passieren. Zum Beispiel könnte ich in Tränen ausbrechen und wer wüsste dann, wie man mich tröstet? Daniel Johansen bestimmt nicht.
»Ich verrate Ihnen ein Geheimnis.«
Herbst überließ seine Mensa-Card dem kleinen Kevin zum Spielen und wandte sich mir zu.
»Es wird besser. Irgendwann merken Sie, dass es tatsächlich Menschensprache ist, mit der Sie da arbeiten. Sie lernen sie lesen und verstehen und irgendwann sogar aktiv schreiben. Sie gucken sich eine Seite im Lehrbuch an und merken, wie sie sich vor ihren Augen verändert. Erst tauchen vertraute Bruchstücke auf, dann werden sie immer mehr und irgendwann ist alles klar. Und plötzlich steht da eine Geschichte. Manchmal spannend, manchmal eine ziemliche Dummheit und manchmal ist das, was da jemand aufgeschrieben hat, so witzig, dass sie lachen müssen.«
»Lachen Sie oft, wenn Sie Mathe lesen?« Monis Augen bekamen einen merkwürdigen Glanz. Herbst lächelte.
»Selten, aber es passiert.«
»Und du?«
Sie wandte sich an Daniel Johansen.
»Ich meine Sie?«
Johansen zuckte zusammen.
»Wie?«
Plötzlich war ich froh, dass ich nicht gerade in Johansens Seminar saß und mich mit einer Frage meldete, die in seinen Augen dumm war.
»Entschuldigung«, Moni senkte den Kopf. »Ich habe Sie akustisch nicht verstanden«, sagte Daniel Johansen gleichmäßig.
»Sie hat gefragt, ob Sie oft über Mathematik lachen«, wiederholte ich laut und deutlich.
»Moni, warum treten Sie mich?«
Johansen sah Herbst an. Ich begriff, dass es nicht an seiner Schwerhörigkeit gelegen hatte. Monis dumme Fragen, vielleicht aber auch ihre ganze Präsenz, hatten Johansens Genie gekränkt. Herbst räusperte sich, stand auf und klopfte Johansen auf die Schulter.
»Wir müssen los.«
Johansen erhob sich so schnell, dass der Stuhl unter ihm fast umkippte.
»Bis Mittwoch«, sagte Herbst zu Moni und mir.
»Hat mich gefreut«, sagte Johansen, ohne einen von uns anzusehen.
Sie hatten sich schon entfernt, als Herbst plötzlich wieder zurückkam.
»Wir sind furchtbare Menschen«, sagte er zu Moni. »Das dürfen Sie nicht persönlich nehmen.«
Sie lächelte.
»Ich weiß.«
Ich hielt ihr den aufklappbaren Taschenspiegel, während sie sich mit einer Serviette aus braunem Recyclingpapier erst die Augen abtupfte und dann den Lidstrich erneuerte. Kevin trommelte mit dem Löffel auf den Tisch. Am Wochenende telefonierte ich normalerweise mit meinen Eltern. Ich sprach grundsätzlich nicht gern am Telefon und bat um schriftliche Meinungen, die ich nach einer angemessenen Bedenkzeit beantwortete. Aber meine Eltern bestanden darauf, einmal die Woche nicht nur meine Stimme zu hören, sondern auch mein Gesicht im Videochat zu sehen. Ich ließ mich darauf ein. Schließlich hatten sie aufgrund meiner Minderjährigkeit und ihrer rechtlichen und moralischen Verpflichtung, mir die meinem Potenzial entsprechende Ausbildung zu finanzieren, durchaus das Recht dazu, von mir Lebenszeichen und Ergebnisprotokolle einzufordern. Ich legte mir Notizen bereit, die aus meinem Stunden- und Speiseplan sowie einigen Wetteraufzeichnungen bestanden und rief um Punkt 8 Uhr an. Meine Eltern gingen nicht ans Telefon. Darauf war ich nicht vorbereitet. Die nächsten 2 Stunden wählte ich immer wieder die Nummer und legte wieder auf. Mein Zeigefinger tippte alle paar Minuten auf die Hörertaste. Am Anfang noch gleichmäßig, später verzerrte sich der Rhythmus. In der Zwischenzeit las ich nochmal meine Notizen durch und aß einen Löffel Müsli, das ich mir eigentlich für die Zeit nach dem Telefonat vorbereitet hatte. Der Löffel in meiner Hand begann zu zittern. Als das Handy einen Anruf ankündigte, fiel das Besteck scheppernd auf den Boden. Ich drückte mir das Device ans Ohr. »Wo seid ihr?« Im Hörer hüstelte es. »Moin dir auch. Hier ist Tom.« Ich sagte zusammen. »Hier ist Oskar.« »Ich weiß. Ich rufe dich ja an. Heute schon was vor?« Ich saß an meinem aufgeräumten Schreibtisch, blickte hinaus in den Garten, dann auf die Uhr. Natürlich hatte ich etwas vor. Ich wollte lernen und lesen, danach wieder lernen. Ich wollte mir Daniel Johansens Vorträge auf YouTube anschauen. Ich wollte nicht mehr so rumtrödeln, sondern meine Studien intensivieren. Ich wollte nie wieder sprachlos neben meinem großen Vorbild sitzen. Aber das ausgefallene Gespräch mit meinen Eltern legte sich über meine Pläne wie ein Ölfilm aus einem ausgekippten LKW über eine Fahrbahn. Ich kam ins Schlingern. »Dachte ich mir«, sagte Tom in mein Schweigen hinein. »Bock, mit mir zusammen Moni zu treffen?« »Dann könnten wir die Gruppenaufgabe nochmal besprechen und ihr könnt mir erklären, was in Lina drangekommen ist.« »Lineare Algebra«, korrigierte ich automatisch. Ich mochte diese Abkürzung nicht. Lina, Anna, Koma für Analysis und computerorientierte Mathematik, das waren vielleicht schöne Namen für 3 Schwestern, aber doch keine ernstzunehmenden Studienfächer. »Komm um 11, ich schick dir die Adresse. Moni ist schon da.« Tom legte auf und ein Ping kündigte einen im Chat geteilten Standort an. Ich klickte drauf, ließ mir die Route berechnen und ging ein zweites Mal Zähne putzen. In der U-Bahn wusste ich sofort wieder, warum ich öffentliche Verkehrsmittel mied. Es waren nicht nur die seltsamsten Leute darin, sie schauten mich auch noch an, als hätten sie noch nie eine Person mit Gummihandschuhen gesehen. Der mitgeschickte Standort erwies sich als ein Hotel, ein unauffälliger Teil eines grauen Betonblocks, dessen Erdgeschoss von einem Supermarkt eingenommen wurde. Hier könnte ich im Anschluss einkaufen, weil ich zu Hause nicht mehr genug Sojamilch hatte. Bevor ich meine Irritation über den Treffpunkt im Chat kundtun konnte, gingen die automatischen Türen auf und von innen winkte Tom. Ich fühlte mich in der Falle. Widerwillig betrat ich die Eingangshalle mit einer Sitzgruppe und einem Automaten, aus dem man leere Kalorien, Ethanol und Koffein ziehen konnte. Tom saß mit genauso einem Getränk in einem Ledersessel und hatte Notizen vor sich ausgebreitet. »Wo ist Moni?« Ich tastete nach meinem Handy in der Tasche, um einen Notruf abzusetzen. »Hier«, sagte sie hinter meinem Rücken. Ich drehte mich um. Sie stand da in einer komischen Weste, an die ein Anstecker mit ihrem Namen gepinnt war. Sie drückte mir ein Glas Orangensaft in die Hand. »Was machen Sie hier?« Ich schloss kurz die Augen, um den Fliederduft einzuatmen. »Arbeiten«, sie zauberte einen Strohhalm hervor und steckte ihn in mein Glas. »Sie wollen während Ihrer Arbeit lernen?« »Hier ist gerade nichts los.« Sie kehrte zur Empfangstheke zurück und holte ihre historischen Lehrbücher hervor. »Das mag ich an dem Job.« »Sie lernen hier?« »Wollen wir reden oder arbeiten?« fragte Tom. Ich konnte ihn immer noch nicht leiden. Wir verteilten uns auf die Polstermöbel um den Glastisch herum. Tom schlug das Skript auf. Es kam genau so, wie ich gedacht hatte. Er hatte keine Ahnung. Plötzlich stellte ich fest, dass Moni Tom gerade das aktuelle Übungsblatt in Analysis erklärte, das sie und ich eigentlich zusammen abgaben. Normalerweise schrieb ich meine Lösung auf und setzte unsere beiden Namen darüber, ohne Moni zu konsultieren. Ich rechnete nicht mit konstruktiven Beiträgen und hatte auch kein Interesse, mir ihre Irrwege anzuhören. Ich wollte mich allerdings erst heute Abend mit dem aktuellen Blatt beschäftigen. Ich hatte die Aufgaben am Vorabend kurz angeschaut und war schlecht gelaunt eingeschlafen. Nachts hatte ich davon geträumt und unter der Dusche hatte ich eine erste vage Lösungsidee gehabt, die bedauerlicherweise warten musste, bis ich hier fertig war. Moni hatte auch eine Idee, die sie gerade beschrieb. Die war kurz, elegant und ließ die Aufgabe einfach erscheinen. »Stimmst du mir zu, Kleiner?« Moni füllte mein Glas aus einem minderwertig wirkenden Saftkarton auf. »Oder bin ich auf dem Holzweg?«
»Ich verstehe kein Wort«, sagte Tom.
»Wie kann man das nicht verstehen?«, fragte ich. Ich brachte es nicht über die Lippen. Ich hatte so etwas noch nie jemandem gesagt. Ich hatte diese Worte eigentlich für Menschen wie Daniel Johansen reserviert. »Ihre Lösung ist tatsächlich besser als meine.« Oder mit Mr. Browns Worten, »so schön«, könnte glatt aus dem Buch stammen. Meine Eltern riefen an, als ich mit dem Aufschreiben fast fertig war. Moni hörte nicht auf, Tom den Lösungsweg zu erklären, was bedeutete, dass sie irgendwann bei den Grundrechenarten landete. Zwischendurch ging sie ans Telefon, nahm Reservierungen entgegen, tröstete eine heulende Püppi, sprang wieder auf, weil ein älteres japanisches Paar einchecken wollte, händigte einem jungen Mädchen eine Zahnbürste und einen Kamm aus und durchsuchte für einen Dienstreisenden eine Kiste mit liegen gebliebenen Ladegeräten. Erst dann klingelte auch mein Handy. Meine Mutter war dran und sie entschuldigte sich ungewohnt wortreich. Sie sei mit meinem Vater für ein Wochenende zum Wandern in die Berge gefahren, das sei einfach fällig gewesen. Er habe sein Telefon abgeschaltet und sie ihres während der Wanderung im Hotel liegen lassen. Sie hätten leider absolut vergessen, welcher Wochentag gerade war. So etwas hätte ihr nicht passieren dürfen. Ob ich wohl auf sei? Ja, sagte ich. Ob ich schon gegessen hätte? Nicht genug. Es war bereits spät nachmittags. Mathematik konnte einen bekanntermaßen in Sekundenschnelle um einige Stunden vorwärts katapultieren und das ohne ein Lunchpaket. Wie meine Laune sei? Wie immer, sagte ich. Ob ich eventuell gerade nicht allein sei, ich spreche etwas komisch? Ich spreche wie immer, sagte ich, aber ich bin tatsächlich nicht allein. Mit Freunden? Hauchte meine Mutter. Verzeih mir die Frage, aber können andere Menschen sie auch sehen? Leider ja, sagte ich, es sind Kommilitonen. Möglich, dass mein Vater daraufhin im Hintergrund juchzte. Oh, wie nett! Meine Mutter schien um Fassung zu ringen. Wie heißen sie denn? Ich guckte Tom an, der sich gerade eine Zigarette drehte, und Moni, die den Tisch abwischte, auf dem ich mein Glas umgestoßen hatte. Egal, sagte ich. Versteht ihr euch gut? Keine Ahnung. Sie sind bestimmt sympathisch. Eigentlich hatten meine Eltern vor vielen Jahren aufgehört, mir dumme Fragen zu stellen. Ich muss jetzt weitermachen. Lern nicht so viel, sagte meine Mutter. Mein Vater lachte im Hintergrund. Es hörte sich an wie eine Tonspur bei diesen alten Comedy-Serien, vielleicht damit ich begriff, dass es als Witz gemeint war. Kaum hatte ich aufgelegt, meldete mein Handy eine neue Nachricht. Es war ein Foto im Familienchat, geschickt von meiner Schwester. Meine beiden Geschwister und unsere Eltern um ein Gipfelkreuz gruppiert. Ich hatte nicht gewusst, dass Lou und Theo ebenfalls zum Wandern mitgekommen waren. Ich spürte leichte Übelkeit und verstand nicht, woher sie kam. Der Abend wurde wild. Das Übungsblatt war bis auf eine Teilaufgabe gelöst und von mir säuberlich aufgeschrieben worden. Da die Idee hauptsächlich von Moni stammte, konnte ich mich nicht dagegen wehren, dass Tom die Lösung abfotografierte. Er sagte, wir sollten die letzte Teilaufgabe einfach vergessen. Kein Mensch brauche die volle Punktzahl. Moni äußerte dennoch die Absicht, weiter darüber nachzudenken. Für mich war der Juckreiz, den eine ungelöste Aufgabe in meinem Kopf verursachte, schwer zu ertragen. Eine diffuse Unzufriedenheit füllte mich vom Haaransatz bis zu den Fußspitzen aus. Ich schob mein aufgefülltes Glas weiter weg, bevor noch etwas passierte. Ich konnte nicht gut mit mir umgehen, wenn ich schlechte Laune bekam. Als ich aufstand und nach Hause gehen wollte, stellte sich heraus, dass es draußen bereits dunkel war. Monis Schicht endete mit der Übergabe an einen kaugummikauenden Menschen, dessen Gender sich mir per Augenschein nicht erschloss. »Du musst was essen, Kleiner«, sagte Moni. »Du bist schon ganz blass.«
»Hat das Kind keine richtigen Eltern?«
Tom drehte sich Zigaretten auf Vorrat, die er in einer Blechdose verstaute. »Woher soll ich das wissen?« Moni richtete mir die Kapuze, die ich über die Mütze gezogen hatte. »Sie haben sich mir nicht vorgestellt.«
»Die sind wandern«, entfuhr es mir. »Alle außer mir. Die haben vergessen, mich anzurufen.«
Tom seufzte. Ach, Eltern sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Wie kamen sie überhaupt auf die Idee, dich allein in die große, weite Welt zu entlassen?
Ich wollte es, sagte ich. Ich wollte studieren und ich wollte ausziehen.
Moni fuhr mir über den Kopf. Sie müssen sich riesige Sorgen machen.
Oder auch nicht, sagte ich. Ich bin anstrengend. Mit mir war alles immer so schwierig. Ich glaube, die machen gerade zum ersten Mal richtig Urlaub.
Wir traten hinaus auf die dunkle Straße und liefen zwischen den schwach leuchtenden Laternen zur U-Bahn-Station. Moni stützte meinen Ellbogen und Tom schirmte mit seiner selbstgedrehten meine andere Seite vor den Gefahren der nächtlichen Großstadt ab. Zwischendurch betraten wir einen herrlich duftenden Laden und Moni hielt mir einen Döner hin. Ich schüttelte den Kopf. Die Pommes dagegen nahm ich an. Ich aß in schwierigen Lebenssituationen gern Pommes ohne alles. Dafür kratzte Moni auch den Ketchup wieder herunter.
»Weißt du, wo du aussteigen musst?«
Sie hatten mich zur U-Bahn-Station gebracht, auf das richtige Gleis, an dem die elektronische Anzeigetafel die Ankunft meiner Bahn in 3 Minuten ankündigte.
»Ich bin nicht dumm«, sagte ich. »Ich kenne den Fahrplan.«
»Und du kommst von der Station sicher nach Hause?«
»Ich bin nicht dumm«, wiederholte ich.
»Ich muss dringend zu Püppi«, sagte Moni, »sonst hätte ich dich heimgebracht.«
»Ich bin kein Baby mehr.«
Ich stieg ein, fand keinen freien Sitzplatz mit ausreichend Abstand zu anderen Fahrgästen und blieb einfach stehen. Als der Zug abfuhr, stand Moni da und winkte. Spätabends sah die leere U-Bahn-Station anders aus als tagsüber. Als ich an meinem Tor angekommen war, quietschte die untere Eingangstür und Frau Horn steckte den Kopf heraus.
»Hast du gelummt?«
fragte sie missmutig.
»Wie bitte?«
»Unsteter Lebenswandel?«
»Allerdings«, antwortete ich.
»Passiert das jetzt öfter?«
»Garantiert nicht.«
»Muss ich es deinen Eltern erzählen?«
»Keine Ahnung.«
Irritiert nahm ich den Treppenaufgang zu meiner Wohnung. Es war bereits nach 9 Uhr abends und ich ging sofort Zähne putzen. Als ich mein Handy zum Aufladen anschloss, kam eine Nachricht von Moni an, ob ich gut angekommen sei. Ich überlegte, was ich darauf antworten sollte und schlief darüber ein. In der Nacht weckten mich neue Signaltöne. Moni hatte einen Vorschlag für die Lösung der Teilaufgabe.
»Versteh kein Wort«, schrieb Tom.
Ich musste lachen. Bei ihren Überlegungen hatte sie einen saudummen, wirklich unfassbar komischen Fehler gemacht. Einen, der mich sofort zur richtigen Lösung führte. Ich sprang barfuß aus dem Bett, holte ein Blatt Papier vom Schreibtisch und schrieb alles auf. Ich schickte ein Foto des Zettels in den Chat, bevor ich darüber nachdenken konnte, in wessen Händen die Lösung dann landen würde.
»Wie kommst du drauf?« schrieb Tom.
»Wow, Kleiner, du bist ein Genie«, schrieb Moni.
Ende November rutschte ich auf dem Weg zur Uni auf einer vereisten Pfütze aus. Ich war etwas früher dran als nötig, um dem ersten Menschenstrom aus der U-Bahn zu entkommen. Die Glätte hätte mich eigentlich nicht überraschen dürfen. Ich hatte mir am Vortag die Wetterprognosen und am Morgen die aktuellen Temperaturen angeschaut. Trotzdem war ich schockiert. Ich konnte mich seit Wochen nicht daran gewöhnen, dass eisige Feuchtigkeit sämtliche Kältebrücken nutzte, um unter meine Kleidung zu kriechen. Ich trug wie jeder vernünftige Mensch mehrere Schichten, zog die Socken über den Bund der langen Thermounterhosen. Ich hatte Handschuhe, einen Rundschal aus Vlies. Das Risiko, sich damit wie mit herkömmlichen Schals zu strangulieren, ging erfreulicherweise gegen null. Und eine Mütze mit einer integrierten LED-Leuchte. Es half alles nichts. Der erste Schritt nach draußen trieb mir stets die Tränen in die Augen. Ich hatte Mühe, nach dem Ausrutschen wieder aufzustehen. Mein Fuß glitt immer wieder ab, mein Knie tat weh. Die dicke Jacke schränkte die Bewegungen ein und ich war der einzige Mensch auf Erden. Nicht einmal am Fenster der Hausmeisterin regte sich etwas. Ich zog mich am Zaun hoch und setzte meinen Weg zur Uni fort, weil ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte.
Fabian Busch mit der dritten Folge aus dem Roman Pi mal Daumen von Alina Bronski. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Der gewählte US-Präsident Trump hat einige Personalentscheidungen bekannt gegeben. Demnach soll der Tech-Milliardär Elon Musk künftig die US-Regierung beraten. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Peter Eichenberg.
Musk wird kein direktes Regierungsmitglied. Er bekommt aber die Leitung einer neuen sogenannten Effizienzbehörde. Sie soll Finanzen und Behörden prüfen und eine Strukturreform voranbringen. Als Verteidigungsminister ist der Fox News-Moderator und Ex-Militär Pete Hegseth nominiert. Trump erklärte, mit ihm an der Spitze seien Amerikas Feinde gewarnt und das Militär werde wieder großartig sein. Außenminister wird Medienberichten zufolge Marco Rubio, republikanischer Senator aus Florida.
Der SPD-Co-Vorsitzende Klingbeil hält weiter an Olaf Scholz als Spitzenkandidat bei der Neuwahl des Bundestages im Februar fest. Es sei gut, Bundesverteidigungsminister Pistorius in der Fraktion